Stell dir mal folgende Situation vor. Da läuft einer mit dem Bett durch die Stadt. Also mit dem Bett unter dem Arm. Ich bin häufig in Zürich. Das wäre selbst für Zürich eine ganz ungewöhnliche Situation. Jetzt muss man sich aber folgende Situation vorstellen. Der macht das in einer Stadt, wo sich alle, wirklich der Hinter und der Letzte, eine gewisse Sonntagsvorschriften halten. Das heisst, sie tun nicht umwandern, sie tragen nichts um, sie dürfen nur eine gewisse Anzahl Schritte machen am Sabbat und so weiter. Sehr, sehr sklavisch, sehr einheitlich, nur einen nicht. Die Geschichte ist ein ganz, ganz grosses Kino aus der Bibel. Und wir schauen rein, in ein paar Verse aus Johannes 5. Johannes 5, die ersten 16 Verse. Dort heißt es folgendes. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Und wer ist dieser Mann, fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als das, was du bis jetzt durchgemacht hast. Der Geheilte ging zu den führenden Männern zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Ich möchte gerne ein paar Takte sagen zu der Geschichte aus Johannes 5. Bethesda, der Ort, wo die Sehnsucht der Menschen wohnt. Bethesda, der Ort der Gnade, der Ort der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gesundheit, die liegt uns Menschen ungeheuer tief verankert. Ich habe kürzlich eine Umfrage gesehen von Swiss Life, das ist so ein Versicherungsnehmer, und er hat Ende 18 seiner Versicherten gefragt, ja, was ist euer grösster Wunsch? Was würdet ihr am liebsten wünschen für das neue Jahr, für 2019? Bei den über 60-Jährigen haben 60% genannt, wir möchten gerne gesund sein. Altersmäßig weiter unten, haben gesagt, ein glückliches Familienleben. Aber selbst bei den unter 30-Jährigen war Gesundheit am zweitwichtigsten. Gewesen. Materielle Themen sind näher gekommen. Gesundheit ist einer von den Werten, die die Schweizer am meisten suchen. Berechtigt. Das wissen alle die krank sind oder eine Zeit lang krank waren und erst recht Männer, die ja sehr häufig unter Männergrippe leiden und schon mit 37 schwerst krank sind. Warum ist das so? Der Mensch ist gebildet worden als im Image von Gott oder im Ebenbild von Gott. Gott hat bei der Schöpfung sehr viel hineingelegt im Mensch von dem, was er selber ist. Er hat ihn eingesetzt in den Garten Eden. Er hat ihn geschaffen mit Verantwortung. Und da war alles noch gut gewesen. Erst mit dem Abfall der Menschen ist eine Zeit gekommen, wo sie dann Schmerzen anfangen leiden, wo Sucher gewachsen ist, der Krieg gekommen ist, die Sünde und vor allem die Abkehr von der Nähe Gottes gekommen ist. Die Korruption von der Sünde hat sich auf einen Menschen gelegt in dem Augenblick, wo Adam und Eva abgefallen sind von Gott, aus der Nähe Gottes rausgegangen sind und gesagt haben, wir wollen selber sein wie Gott. Der Mensch ist bestechlich worden. Das heisst, er setzt immer die eigenen Interessen über die, die für die Allgemeinheit gut wären. Sünde heisst, ich tue das, was für mich das Beste ist, für mich selber nehme und frage nicht danach, was Gott eigentlich will. Gott ist aussen vor. Ich schaue nur für mich selber. Trotzdem ist bei uns innen der Wunsch geblieben nach Gesundheit. Der Wunsch nach Barmherzigkeit, der Wunsch nach Gnade, der Wunsch nach ganz, ganz schönem, gutem Umfeld. Der Jesaja hat das mal aufgegriffen, in einem Vers, den er gesehen hat für die Zukunft. In Jesaja 65 drückt er so aus: Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk, das glücklich ist. Alles Weinen und Klagen wird dann verstummen. Und er führt heraus, dass wenn man 100 Jahre alt ist, dass man dann noch jung ist, dass man selbst mit 100 noch Kinder zeugen kann, dass man Häuser bauen kann und drinnen wohnen kann, dass der Wolf und das Lamm werden friedlich beieinander wohnen. Ein Bild für eine ganz, ganz heile Zukunft. Keine Arbeit vergeblich, so alt werden wie Bäume in Jesaja 65. Doch das ist leider nicht unsere Realität. Aber der Wunsch tragen ganz, ganz viele Menschen in sich. Ich habe kürzlich den Professor Lennox gehört, er ist emeritierter Professor aus England, ganz bekannter Professor, hat in Zürich einen Vortrag gehabt, der PH in Zürich, und er hat gelehrt unter anderem über, was Christen anders macht als andere Religionen. Und er ist Sprecher auf Yuval Noah Harari, das ist so einer der Philosophen, der heute gelesen wird. Wenn er das Sachbuch Bestsellerliste anschaut, ist er meistens in den letzten Jahren auf den ersten drei Plätzen. Und er hat ein Buch geschrieben, warum es möglich ist, dass der Mensch ohne Grenzen leben kann. Warum es möglich ist, dass in der Zukunft dass der Mensch ohne Einschränkung alt werden kann. Und zwar biblisch alt, eben 100 Jahre alt. Das ist so sein Zukunftsszenario, also dass es möglich wird, dass wir ohne Grenzen leben können. Und ich kann das nachvollziehen. Das liegt in uns drinnen, dass wir gerne würde und wäre die, die ohne Grenzen sind, die, die ohne Einschränkung, ohne Krankheit könnten da sein. Der Ort, wo die Sehnsucht einen Ort findet in der Bibel, war Bethesda. Dort haben sich die Kranken, die Lahmen, die Blinden, die, die sonst Schädigungen hatten, Beeinträchtigungen hatten, die haben sich dort getroffen. Und sie gemerkt haben, das ist ein Ort, wo irgendein Wunder man wieder laufen kann. Oder ein Wunder wieder sehen kann. Der Hebräisch heisst das, oder übersetzt auf Deutsch heisst das, der Ort der Gnade, der Ort der Barmherzigkeit, der Ort, wo sich die Sehnsucht der Menschen erfüllt. Der Ort der Barmherzigkeit. Jetzt stellt sich aber der Ort für einen von denen, der dort liegt, als Ort heraus von der Unbarmherzigkeit. Und das müssen wir ein bisschen nachher anschauen. Weil das ist eine Allerweltsgeschichte für denjenigen, der nicht laufen kann. 38 Jahre lang ist er krank. Ob er die 38 Jahre jetzt im Teich Bethesda verbracht hat, das ist nicht so ganz schlüssig aus dem Text. Wir können es lesen, ist aber nicht ganz klar, ob er die 38 Jahre dort verbracht hat. Auf jeden Fall ist es eine Erniedrigung für ihn. 38 Jahre lang liegt er dort und gang. Jedes Mal ist einer schneller als er. In unserem Text heisst es, überall lagen die Kranken, Blinden, Gelähmten und Verkrüppelten. Eine andere Gesellschaft als solche mit Beeinträchtigung haben sie nicht mehr. Wenn ich ab und zu, jetzt, als ich nicht mehr Pastor bin, um noch selten besuchen, im Krankenhaus machen oder im Altersheim, stelle ich fest, dass das los ist von vielen Kranken. Sie haben nur noch die Kranken um sich. Und Besuche von denen, die gesund werden, werden gäng wie seltener und seltener. Das ist die Situation hier von diesem Gelähmten. 38 Jahre lang nur umgeben von solchen, die einen Ort der Unbarmherzigkeit erleben. Nur einmal im Jahr hat sich das Wasser bewegt. Und er verpasst es. 38 Jahre lang. Jetzt kann man denken, ja, das ist eine Ausnahme, dass jemand so lange krank ist im Neuen Testament. Das ist leider nicht Ausnahme. Also es wird 5-mal im Neuen Testament genannt, dass jemand sehr, sehr lange krank war. Sowohl in Markus 9, in Lukas 8, Lukas 13, Johannes 9 und in Apostelgeschichte 3 wird geschrieben, dass es Krankheiten gibt, die die Leute schon sehr, sehr, sehr lange hatten. Ich möchte hier gerne noch ein bisschen stehen. Bethesda, wo eigentlich der Ort der Gnade oder der Ort der Barmherzigkeit zu sein, ist gnadenlos und unbarmherzig. Und vielen von unseren Leuten in der Gemeinde oder auch in unserer Gesellschaft geht es so, dass sie einfach eigentlich hoffte, Orte von der Gnade zu erleben und dann erleben sie Orte von der Unbarmherzigkeit. Vielleicht hier an deinem Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz kann das so aussehen, dass nur die anderen immer befördert werden. Weil du dich nicht getraust, die Vordergrund zu spielen, werden immer die anderen berücksichtigt. Oder in der Familie. Ort eigentlich von der Freude, von der Gnade, von der Barmherzigkeit. Und du stellst fest, deine Eltern sind im schwierigen Alter. Oder vielleicht sind es auch Kinder, je nachdem. Oder in der Gemeinde. Ja, kürzlich bin ich dabei gewesen, bei einem Jubiläum in einer Gemeinde. Da hat jemand 20 Jahre lang im Putzteam gearbeitet. 20 Jahre lang. Woche für Woche. Sie ist nie auf der Bühne gestanden. Es ist immer vorbeizogen, oder? Die Ehrung von ihr. Oder vielleicht andere Situationen. Eine Referenz hat es kürzlich in einem Vortrag gesagt, wir haben in unserer Welt und auch in der christlichen Welt sehr viel honorably wounded, ehrenhaft Verletzte. Solche, die gerne in der Welt einen Ort von der Gnade, von der Barmherzigkeit erleben und sich dann das erleben, was hier der Gelähmte erlebt und beschreibt folgendermaßen: Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen. Wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es alleine versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Ich habe keinen Menschen. Stärker kann man Orte von der Unbarmherzigkeit oder Orte von der Schwierigkeit nicht beschreiben. Ich bin alleine, ich habe niemanden, der mir hilft. Wenn man jetzt das Alte Testament nehmen würde, müsste man sagen, das ist ein totales Versagen vom Alten Testament an diesem Punkt. Weil das Alte Testament auffordert, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Eigentlich müsste in den 38 Jahren einer von denen, der noch laufen kann, gesagt haben, du, jetzt liegst du schon 38 Jahre lang da, kommst ganz spät, jetzt helfen dir in den Teich in diesem Augenblick. Keiner hilft ihm. So, insgeheim bewundere ich den Gelähmten schon ein bisschen. Also ich wäre nach 38 Jahren wäre ich schon lange nicht mehr zu finden am Teich Bethesda, sondern wäre am anderen Ort. Also das würde ich nicht aushalten. Wenn 38 Jahre lang links überholt wirst und ganz spät kommst, also der Ort, dort würde man mich nicht mehr finden. Das würde ich nicht aushalten. Es wäre eigentlich gemäss gesehen im Alten Testament, dass ihm die Leute helfen. Und sie helfen ihm nicht. Es kann manchmal unbarmherzig sein in dieser Welt, sehr unbarmherzig. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Bethesda, ein Ort mit Jesus. Bethesda, ein Ort mit Jesus. Vers 6 heißt es, Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Der Satz scheint klar zu sein. Das ist relativ einfach zu verstehen. Und trotzdem ist der wirklich außergewöhnlich. Wirklich außergewöhnlich. Was macht Jesus in Bethesda? Der ist weder krank, noch sind seine Freunde dort. Was macht er dort? Wenn man jetzt neutestamentlich würde reden oder nach dem Volk Israel würde reden, dann müsste Jesus als Messias, als Retter von Israel, müsste er Horden kampffähige Männer um sich scharen. Das haben andere gemacht. Könnt ihr noch lesen in Apostelgeschichte 5. Was die Befreiungskämpfer von Israel gemacht haben. Der eine hat 400 Kämpfer gesucht, der andere ein bisschen weniger. Und dann haben sie versucht, gegen die Römer vorzugehen. Und was macht Jesus? Er geht den Teich Bethesda zu den Kranken. zu dem Mann, der 38 Jahre lang zu spät kommt. Und wir haben manchmal so innerlich auch den Eindruck, ja, würde mich Jesus besuchen? Würde der vorbeikommen in meinem Leiden? Ist er wirklich der, der kommt, wenn es mir nicht gut geht? 2. Korinther 12, Vers 9, sagt uns Folgendes. 2. Korinther 12. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als anderes andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Jesus Christus in mir wohnt. Wir haben eigentlich den Eindruck, denn wenn wir schwach sind, denn wenn wir eine Beeinträchtigung haben, dass dann Jesus nicht so zum Zug kommt, dass er nicht wirken kann. Paulus sagt hier, dann kann er richtig wirken, dann hilft er wirklich. Und Jesus wird auch dir helfen. Denn wenn du dich in der Situation von dem Gelähmten fühlst und den Eindruck hast, er sei nicht da. Jesus macht deutlich mit dieser Geschichte hier, dass er der versprochene Retter ist. Der verheißt ist im Alten Testament, wo die Lahmen werden gehen, die Blinden werden sehend werden, die Gefangenen Freiheit bekommen. Das, was uns versprochen wurde, ist in Jesaja 53 und was jeweils vor Weihnachten ganz wichtig und zitiert und auch viele Lieder darüber gesungen wird, dass er Krankheit getragen hat und unsere Schuld getragen hat. Es hat mal ein Ausleger aus Bern gesagt, Krankheit und Tod sind schwierige Sachen. Aber die schwierigste Sache ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und das, was Jesus hier deutlich machen mit dem Heilungswunder. Es geht ihm auch, aber nicht so sehr um das, dass der Gelähmte nicht wieder laufen kann. Es geht ihm auch um das. Aber es geht ihm noch um viel Wichtigeres. Es geht ihm darum, dass der Gelähmte nicht hineinversetzt werden kann, wieder in eine gute Beziehung zu Gott, in eine neue Beziehung zu Gott. Beziehung im Alten Testament oder zur Zeit von Jesus zu Gott war so gewesen, dass man die vor allem erlebt hat im Tempel. Und dort hat der Gelähmte nicht mehr her dürfen, nicht mehr her können, weil er nicht mehr laufen konnte. Und wir sehen das dann später in den Versen, dass er genau der Herr ist im Tempel. Dass er genau die Beziehung zu Gott wieder hergestellt hat, bekommen, durch Jesus Christus. Und dementsprechend, weil er wieder laufen kann, auch seine Beziehung zu Gott wieder herstellen kann. Wir brauchen heute für eine wiederhergestellte Beziehung nicht mehr in den Tempel zu gehen. Oder in irgendwelche Kirchengebäude. Da haben wir es viel, viel besser. Wir dürfen unseren Platz, wo wir sind, dort, wo wir daheim sind, heute Morgen hier, dem Platz, wo du sitzt, ist, unser Herz öffnen für Jesus Christus. Und wenn wir es öffnen für Jesus Christus und ihn annehmen, dann öffnen wir auch unsere Beziehung zu Gott und eröffnen wieder eine ganz neue Beziehung zu Gott. Jede äußere Heilung deutet zugleich an, dass der, der der Sünde gelitten hat, jetzt auch eine neue Beziehung zu Gott bekommt. Wie komme ich auf das? Ja, weil Jesus selber darauf hinweist. In Vers 14 heißt es, du bist jetzt gesund, sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht. Jetzt könnte man das interpretieren, ja, wenn er wieder sündigt, dann wird er wieder gelähmt. Also Krankheit und Sünde hängen zusammen. Das hängt es aber nicht. Das macht Jesus an anderer Stelle deutlich. Dass es nicht eine Folge ist von Sünde, dass man krank wird, sondern dass er die Beziehung zu Gott wieder hergestellt hat. Es geht hier nicht so darum, wer die Schuld ist an der Krankheit, sondern dass er Kraft hat, sowohl Sünden zu vergeben, wie auch Krankheit zu heilen. Sein Heilung greift immer tiefer als das Körperliche, das macht er hier deutlich. Der gelähmte Mann ist mit der neuen Beziehung, die er wieder laufen kann, mit der Wiederherstellung in eine neue Beziehung zu Gott kommen. An was sehe ich das noch, dass es um sein Verhältnis zu Gott geht? Wir sehen das auch in der Frage, wo Jesus ihm stellt. Willst du gesund werden? Das ist eine Frage, die man eigentlich einem Kranken nicht stellen muss. Das ist unklar. Also ich habe noch selten Kranke erlebt, die das nicht wollen. Damit will Jesus ansprechen, schau, es geht mir um mehr als die Wiederherstellung von deiner Beeinträchtigung. Es geht mir um mehr, als dass du wieder laufen kannst. Es geht darum, dass du in eine neue Beziehung zu Gott kommst. Und dazu musst du einwilligen, freiwillig einwilligen. Es geht nicht darum, dass ich ein Wunder einfach über dich hinweg mache, sondern du musst Ja sagen dazu. Ohne die Entscheidung von diesem Mann findet keine Rettung statt. Und jetzt geht der Text noch ein bisschen weiter. Der Kranknick wird gesund gemacht auf die Frage aber, und zwar sagt ihm Jesus: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Vers 8. Ich finde das eigentlich noch sehr witzig, was Jesus hier macht. Wir können fast den Eindruck bekommen, dass Jesus einen Hang hat zu Humor und einen kleinen Hang hat für zu provozieren. Aber das lasse ich jetzt mal auf der Seite, das mit der Provokation. 38 Jahre lang ist die Matte das gesehen, was der arme Mann drauf gelegen ist. Und jetzt wird er aufgefordert, das, was er drauf gelegen ist, mal umzukehren. Also, dass er die Matte trägt und nicht die Matte ihn. Und er läuft er durch die Stadt. Geht durch die Stadt. Also, ich finde das gewaltig. Weil es etwas ausdrückt von dem, was Jesus kann. Es hat mal Ausleger gesagt, das ist sehr wahrscheinlich, was Jesus damit andeuten. Das war ja der Einzige, der mit der Matte rumgelaufen ist. Das ist ein Zeichen darauf her, dass Auferstehung passiert ist. Also, dass einer, der krank war, nicht mehr laufen kann, jetzt kann laufen. Und dann außergewöhnlich ist im Gegensatz zu allen anderen. Gleich war es, als Jesus nach den 3 Tagen im Grab wieder auferstanden ist. Das war so außergewöhnlich anders. So außergewöhnlich einmalig. Dass es einfach alle schockiert hat, alle drauf geschaut haben und so weiter. Das wollte Jesus hier zeigen. Dass er Außergewöhnliches kann. Ich glaube nicht so sehr, dass es um Provokation geht. Wovon man das schon daraus herausnehmen könnte. Weil der Krankening hat ja nicht einmal gewusst, wer ihn gesund gemacht hat. Er sagt nur, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Wir können jetzt natürlich lange darüber diskutieren, ja, wie ist das mit dem Sabbat? Darf man Wunder machen am Sabbat und so weiter? Ich habe es heute Morgen ganz einfach. Der Kranknick, also der Geheiltnick, hat die Frage nicht gestellt. Darum wird ich es auch nicht behandeln in meiner Predigt, ob man am Sabbat darf heilen oder nicht. Was mir aber auffällt, ist, dass der Gelähmtnick das macht, was Jesus ihm sagt. Das ist nicht ganz klar. Also bei denen, wo er sagt, geht in den Tempel und drückt aus, wo ihr geheilt worden seid, und geht Gott danken, ist es, glaube ich, von 10 nur einer, der das macht. Der hier macht es. Jesus sagt ihm, nimm die Matte und er nimmt sie unter den Arm und er geht. Jesus will damit ausdrücken, dass Nachfolge auch immer anstrengend ist. Weil wir in der Gefahr sind, von 2 Sachen wieder beeinträchtigt zu werden. Das eine ist Menschenfurcht. Also von dem war der Mann geheilt. Wenn du mit dir Matte die getraust, durch Jerusalem zu laufen und der Einzige bist, der mit dem Better das läuft, dann bist du geheilt von Menschenfurcht. Also der haben dich alle angeschaut. Und alle haben gesagt, dass das falsch ist. Das Zweite, was uns immer wieder beeinträchtigen kann, ist Gesetzlichkeit. Also dass wir den Eindruck haben, ich bin dann gut unterwegs mit Jesus, wenn ich jetzt mein Bett dauernd umtrage. 100%ig hat der Kranke das Bett irgendwann wieder abgelegt. Das wäre ja komisch, wenn Jesus uns auffordern würde, mit der Matte tagelang durch die Stadt zu laufen. Er hat das einmal gemacht und hat die Matte abgelegt. Also wir sind nicht aufgefordert, als Christen exotisch zu sein. Ich treffe ab und zu auf Christen, die sind exotisch. Das macht mir manchmal ein bisschen Mühe. Wenn man Nachbarn sagen, du, ich kann schon noch viel abgewinnen mit Jesus, aber weißt du, die Christen, die sind so exotisch. Also, die haben so komische Ansichten. Das meint der Text hier nicht. Und noch etwas muss ich sagen. Wir haben ja heute so eine Liebe zu den Ausnahmeerscheinungen. Unsere Gesellschaft liebt die Ausnahmeerscheinung. Und, müsst ihr mal die Zeitungen lesen, umso schräger, umso besser. Da drehe ich aber fast durch, wenn ich die Zeitung muss. Also, ich muss sie häufig lesen. Und dann kommen so exotische Erscheinungen und die Gesellschaft liebt die Menschen. Ich hätte manchmal lieber, wir würden ein bisschen mehr die Mehrheit lieben, als die exotischen Ausnahmeerscheinungen. Hier ist es aber so, dass derjenige wirklich ein bisschen exotisch war, die Ausnahmeerscheinung war für einen Tag. Und er kann mir vorstellen, dass der wieder ganz normal war. Ohne seine Matte, ohne sein Bett umgezogen ist. Und das, was Jesus ihm eine neue Beziehung zu Gott geschaffen hat, dass er das mitgetragen hat. die neue Beziehung zu Gott und nicht so sehr das exotische Bett. Wir sollen das machen, was Jesus uns sagt. Das ist nicht ganz gleich einfach. Ich möchte gerne ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Eher ein alltägliches Beispiel, nicht so ein Wunderbeispiel wie das hier. Wir waren vor einiger Zeit, vor einem Jahr, in der Ferien gesehen und sind nach der Ferien gut erholt wieder zurückgekommen. Und wie das ist nach der Sommerferie, wenn du zurückkommst, hat unser Rasen keine Ferien gemacht, sondern ist gewachsen. Und dementsprechend, am ersten oder zweiten Tag, als ich daheim war, habe ich den Rasen gemäht, damit es wieder einigermaßen anständig aussieht. Und in diesem Augenblick kommt der Nachbar vorbei. Ziemlich geladen. Der Apfelbaum hat zu viel Laub auf seiner Seite, zu viel Äste auf seiner Seite. Der Lorbeerstrauch, auch zu viel Äste, auch, das sieht nicht gut aus. Und er hat er gesagt, das müsse ich sofort zurückschneiden. Ich habe gesagt, ja, im Sommer Apfelbaum zurückschneiden, das kommt jetzt nicht sehr gut. Und habe dann gedacht, ja, versprochen, ich mache es dann im Herbst. Dann habe ich eine Predigt vorbereiten. Das war eine Predigt für hier in der Gemeinde. Und in diesem Text hat es geheißen, wir sollen nicht so schnell beleidigt sein. Dann wusste ich, dass ich die Predigt nicht halten kann hier in Bülach, wenn ich so schnell beleidigt bin wegen meinem Nachbar. Dann muss ich auch das Vorbereiten von der Predigt ein bisschen weniger perfektionistisch machen, um nicht zu sagen, ein bisschen schmalbrüstiger zu machen. Und dann bin ich den Apfelbaum zurückgeschnitten. Und der Lorbeerstrauch auch wirklich genau auf Grenzen. Das hat schrecklich ausgesehen. Aber Jesus hat mir es gesagt. Darum habe ich es gemacht. Es ist ganz gut, wenn wir das machen, was Jesus uns sagt. Das hat furchtbar genackt. Ich habe mal als Landwirt gearbeitet, das hat furchtbar genackt. Das müssen wir aushalten, dass jetzt der Apfelbaum einfach auf einer Seite so aussieht. Aber er hat es gesagt und dann macht man es. Jesus hat eine gute Art, uns immer wieder zu sagen, was ihm wichtig ist in der Nachfolge. Uns zu sagen, was er für wichtig hält. Und manchmal kann das sein, aufzustehen und das Bett mitzunehmen und gegen die Meinung von vielen zu sein. Gerade wenn wir von Jesus erzählen, als der, der geboren worden ist an Weihnachten, als der, der unser Leben wiederherstellen will in einer Beziehung zu Gott, dann sind wir nicht unbedingt die, die die Masse sind, sondern ganz häufig die Exotischen. Das ist eine von den Aufforderungen hier aus dieser Geschichte heraus. Es ist ein Anspruch auf Nachfolge. Geheilt zu werden, wiederhergestellt zu werden von Jesus, hat immer den Anspruch von Nachfolge in sich. Ich möchte gerne abschließen und nochmal ein paar Sachen zusammenfassen aus diesem Text. Vielleicht hast du Platz genommen unter diesen Leuten am Teich Bethesda. Der Ort der Gnade, der Ort der Barmherzigkeit. Und dann erlebst dass andere schneller sind, dass andere geheilt werden und du nicht. Und dann begleitet dich der Seelenkummer. Und du merkst, dass das viel schlimmer ist als das, was der Mann vielleicht darunter gelitten hat. Weil du den Eindruck hast, du seist zu kurz gekommen bei Gott und andere werden geheilt und das Wasser bewegt sich nur für die anderen. Jesus fragt, der Kranke hier, willst du gesund werden? Jesus kann, wenn du willst, wenn du willst. Jesus kann helfen, wenn du willst. Das heisst nicht, dass er jede Krankheit aufhebt. Einfach damit das nochmal klar ist, gesagt worden ist. Was aber klar ist, dass er jede Trennung zwischen dir und Gott will aufheben und kann, wenn du das willst. Egal wie alt die Fall schon ist. Jesus ist immer grösser als die ältesten Fälle. Auch bei denen, die schon 38 Jahre lang Sachen mit sich herumtragen, die sie Vorwürfe haben, Gott, die sie den Eindruck haben, das trennt mich immer wieder von Gott. Er ist der, der die Trennung aufhebt. Ich möchte gerne beten und dann werden wir miteinander das Lied singen. Ich möchte ganz herzlich danken, Vater im Himmel, für das Beispiel, in Johannes 5, möchte dir danken, dass du Gott bist, der uns Menschen besucht. Das wird deutlich jetzt an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit, dass wir wirklich von dir besucht werden als Sohn Gottes. Und ich möchte dich bitten für die Situationen, wo einzelne von uns vielleicht drinnen stehen, wo sie den Eindruck haben, anderen geht es besser, andere werden besucht von dir, bei mir ist es nicht so. Und dann dürfen wir den Zuspruch hören, dass dort, wo wir uns schwach fühlen, dass dort du, Jesus, ganz, ganz nah bist. Und wir dort deine Kraft ganz besonders erleben. Ich möchte dich bitten, dass diese Wahrheit in unserem Herz einfach Frucht gibt, Platz bekommt und kann aufgehen als Frucht. Dass das ausstrahlt in unserem Leben, dass wir besucht worden sind von Jesus, dass wir eingewilligt haben in das Ja zu dir und du unser Herr bist. Ganz herzlichen Dank, Vater, dass du jetzt in dem Moment, jetzt auch, wo wir das Lied singen, wirklich denen, die ganz nötig haben, dass du jetzt ihnen Zuspruch gibst, dass du ihr Herz besuchst und sie stärkst. Danke dafür. Amen. Wir stehen auf zum nächsten Lied.